palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ragazzi, einen wunderschönen Wochenstart wünschen Mario Soike und Mario Rica. Hier ist die neue Folge von Serie Amore. Nach dem 12. Spieltag in der Serie A war ordentlich was los. Also auch nochmal heute volles Programm bei uns, bevor es in der Liga respektive dann auch die Podcast-Pause gibt. Keine Pause gibt's für Pobega und Tonali, beide von Mancini für die Azzurra nominiert. Das mal zur Nationalmannschaft. Ja, und auch keine Pause ist erstmal für Marius. Moin, moin.
Grüße in den Süden.
Tja.
Aus der Baustelle, die meine Wohnung ist. Ist eigentlich ganz gut, dass Länderspielpause jetzt kommt. Ich ziehe nächstes Wochenende um.
Brauchst du noch helfende Hände?
Bitte, bitte, komm her.
Achso, ja, ich hätte jetzt einfach jemand aus der Community vorbeigeschickt. Ja, bei Twitter haben übrigens schon Leute Zeitvertreib gefunden jetzt für die spielfreien Tage, also für die Liga-spielfreien Tage. Markus hat mal kurzerhand die Top 11 der ersten Hälfte der Vorrunde aufgestellt. Weiß jetzt auch nicht, was das soll, aber wieso auch nicht, ne?
Ja, warum nicht?
Ja. Moritz hat ihn gejoint, die haben so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt.
Fand's gut. Eine ganz nette Community-Diskussion auf jeden Fall. Ja. Zu viel Napoli oder zu wenig. Und,
ja, oder zu viel Roma. Passiert genau. Ja auch bei Markus ganz gerne, ne?
Ach Quatsch.
Nee, ne? Da ist er neutral. Da ist er neutral. Da kann er sich zurückhalten. Da hat er den passenden Torwart aufgestellt.
Genau.
Ja, ihr könnt die Diskussion nochmal joinen unter dem Hashtag Serie Amore. Wenn ihr das auch für sinnvoll erachtet, nach 11 oder 12 Spieltagen schon mal eine Top 11 aufzustellen, why not? Macht das doch einfach.
Bitte gerne. Was das Wichtigste, was diese Woche bei Twitter passiert ist, also neben meinem, darauf kommen wir später noch, meinem herausragenden Tagessieg im Tippspiel, Hast du die Mappa della Geografia Calcistica dell'Italia realizzata da Riccardo Danese gesehen?
kurz mal im Augenwinkel. Ich habe es mir aber noch nicht genau angeschaut. Ist es gut?
Das ist das, also ungelogen, das Beste, was ich bei Twitter dieses Jahr gesehen habe.
Okay, okay.
Oder in allen Social Medias vielleicht auch.
Okay. Check das doch mal aus.
Ich habe es retweetet, so genannt.
Dann müsst ihr nur auf der Twitter-Homepage, sagt man das so? Auf der Twitter-Homepage von Marius vorbeischauen.
Genau.
Ja, sehr schön. Also komm, wir starten rein. Ich habe schon gesagt, pickepacke, volles Programm. Wir haben schon auch wieder ein Stadionerlebnis am Start. Da wurde abgeliefert, wie von mir gefordert. Es wurde auch ordentlich geliefert im Derby della Madonnina. Kurz mal, weil die Woche ja auch schon wieder einiges geboten hatte, Milan ziemlich enttäuschend zu Hause gegen Porto in der Champions League, nur 1-1. Aber nach saisonübergreifend 5 Niederlagen in der Königsklasse zumindest mal wieder ein Pünktchen. Aber ja, halt 3 jetzt hinter Atletico und 4 hinter Porto über Liverpool. Die haben 12 Zähler, müssen wir jetzt gar nicht reden, glaube ich. Und zum allerersten Mal in der Geschichte hat man keines der ersten 4 Gruppenspiele gewinnen können. Also ja, das ist schon nicht so, ja, dem Namen gerecht werden, sage ich mal. Ich hatte den geilsten Moment, muss ich wirklich sagen, der macht ja auch gerne das Stadionquiz an der Schleißheimer. Hier Legende Uwe Morave, der hat mit mir die Zweierkonferenz gemacht. Ich glaube, er war bei Real gegen Donetsk und dann hatte ich den Fact rausgeholt, dass also erst ein einziges Mal zuvor hat Milan so einen frühen Gegentreffer kassiert in der Königsklasse und habe dann gemeint, das war 94 gegen Ajax. Kannst ja mal sagen, wer der Torschütze war. Und dann schalten wir rüber und Uwe saß mit mir im Raum. Also ich habe gesehen, der hat nicht gegoogelt oder so. Und er sagt, ja, ich würde jetzt mal Jari Littmann tippen. Und es hat halt natürlich gestimmt. Ne?
Natürlich.
Also da fällst du nicht vom Glauben ab.
Stark.
Ja, also Aber insgesamt, wenn es klar, man kann natürlich noch gegen Atletico und gegen Liverpool gewinnen und dann zumindest vielleicht Platz 3 einnehmen. Aber ja.
Ich glaube nicht.
Ich finde es ein wenig, wenig. Mein Gott, kann man sich auf die Meisterschaft konzentrieren, aber trotzdem. Man hat viel, viel Pech gehabt in den ersten zwei Spielen und dann waren die zwei Spiele jetzt gegen Porto aber wirklich whack, wie der Rapper sagen würde. So. Ganz anders bei Inter, da 3-1 Auswärtssieg beim Sheriff in der Tabelle mit 7 Punkten, jetzt 2 hinter Real und einem eben vor Tiraspol. Brozovic hat im 27. Champions-League-Spiel endlich dann auch mal getroffen. Da haben sich Statistiker ausgerechnet, dass er 22 Schüsse dafür gebraucht hat. Aber jetzt ist er eben da auch mal in der Statistik angekommen. So, das ist unter der Woche passiert. Und dann ist gestern ordentlich was passiert. Also ich glaube, die erste Halbzeit, ich habe es im Augenwinkel mit einem Ohr immer so mitgehört. Ich konnte es leider nicht sehr, sehr aufmerksam verfolgen. Aber Carsten Fuß war sehr enthusiastisch. 11. Minute Çalhanoğlu aus 11 Metern. Da habe ich mir nochmal aufgeschrieben, es ist erst der 4. Spieler in der 3-Punkte-Ära, also seit 94, 95, dem es sozusagen gelingt, für das eine Milan zu treffen oder für den einen Mailänder Club zu treffen, nachdem er zuvor beim Derby noch beim anderen Verein gespielt hat. Zuvor waren das Crespo, Ronaldo, Ibrahimovic und jetzt eben Çalhanoğlu. Dann Eigentor zum Ausgleich von De Vrij. Und in der 27. verschießt Lautaro noch einen Elfmeter. Das ist das, was ich zu dem Spiel beitragen kann. Marius, du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Nimm mich doch mal ein bisschen mit. Ich habe viele Fragen.
Bitte.
Wie war die Stimmung? Wie ist das so rübergekommen? War das geil? War das ein richtiges Derby?
Das ging schon damit los, dass die Milan-Fans auch ungefähr die beste Choreografie des Jahres gemacht haben. Hast du die Bilder dazu gesehen?
Mhm, eins habe ich gesehen davon, ja.
Ja, halt mit den Ärzten und Helfern aus der Corona-Zeit und die haben dann einen Spruchbanner drüber auch noch gehabt, für die, die gekämpft haben, für die, die es nicht geschafft haben, für die, die an der Front gekämpft haben, um unser Land zu schützen oder zu retten, wir zahlen unseren, oder we pay tribute, ist die englische Übersetzung, wie ist das auf Deutsch, keine Ahnung, an diese Leute, indem wir ihnen die wichtigste Choreografie der Saison widmen, fand ich ganz groß, auf jeden Fall. Ja. Von den Milan-Tifosi. Inter hatte auch eine nette Choreo zur Meisterschaft noch und das haben Carsten Fuß und Christian Bernhard auf jeden Fall auch richtig gesagt, so die Lautstärke im Stadion und so, wenn man das jetzt mit den beiden Derbys letzte Saison vergleicht, war das einfach was, ein ganz anderes Spiel und auch vorm Fernseher total super zuzuschauen.
Ja, geil. Ja,
sportlich, geil. Sportlich dann tatsächlich auch. Also erste Halbzeit, da weiß nicht, können sich die Leute, die sagen, dass die Serie A langweiliger Defensivfußball ist, mal wieder zudecken. Würde ich sagen, da ging es hoch her.
Inter damit. Wer hatte so mehr Vorteile aus deiner Sicht?
Erste Halbzeit auf jeden Fall Inter. Haben das Spiel mehr oder weniger bestimmt. Also vielleicht war es auch Milans Taktik, dass sie sich ein bisschen haben zurückziehen lassen und viel Druck über Pressing gemacht haben, um bei Inter dann also das Kurzpassspiel zu unterbinden, und dann mit Krunic auch einen abgestellt, der Brozovic auf den Füßen stand, so wie das Allegri auch mit Juve gemacht hat, mit Kulusevski. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also Inter ist jetzt nicht so richtig krass ins Spielen reingekommen, ins Kombinieren reingekommen. Hat viel mit langen Bällen dann gearbeitet, aber trotzdem haben sie dann wiederum durch ihr Pressing Milan in der Defensive zu Fehlern gezwungen, halt vor dem Elfmeter, über den wir, denke ich, gut, wenn du ihn die Situation jetzt nicht gesehen hast, aber ich glaube, darüber ja, kann man nicht oder muss man diskutieren.
Denn das, erste oder zweite?
Der erste. Der zweite war eindeutig. Da kommt, also da ja auch, jetzt genau mit dem Pressing auf Balotelli, auch geklappt und er vertändelt sich da und bringt ihn dann halt zu Fall. Aber der erste Çalhanoğlu zwingt Kessié irgendwie zu so einem merkwürdigen Fehler. Also er geht dann irgendwie, dribbelt sich in seinen eigenen Strafraum zurück, und um dann den Ball zu verlieren. Also erstmal da natürlich, wenn Kessié nicht so dumm ist in der Situation, dann passiert das gar nicht so. Aber eigentlich trifft Çalhanoğlu ihn zuerst, hat die, also so wie ich das in der Wiederholung gesehen habe, und kommt dann dadurch halt irgendwie zu Fall. Mhm. Hackt dann irgendwie ein, auch noch, fand ich so ein bisschen. Und ja, also eigentlich ist das Foul zuerst von Çalhanoğlu und nicht von Kessié. Und deswegen, es gab auch wieder VAR mit 2 Minuten Pause, und Doviri hat sich das, er hat sich nicht nochmal angeguckt, aber er hat sich darauf verlassen, was Irati dann gesagt hat. Der hat ihn bestätigt, und da, ja, also weiß nicht, wie das in so einem, nicht mal nur in so einem Spiel, sondern wie das generell sein kann. Also.
Ja, das
entweder gibst du ihn vielleicht gar nicht, weil beide sich halt irgendwie gegenseitig umlaufen, oder es gibt halt Freistoß für Milan. Also das sind für mich so eher die Optionen. Mhm. Dafür dann der zweite war halt definitiv einer, und ja, da sagt Ciprian Tatarusanu nachher, dass er sich ganz genau angeguckt hat, wie Lautaro die Elfer schießt.
Das war jetzt mal eine Frage gewesen. Ja. Warum hat denn, nachdem Çalhanoğlu den ersten reingemacht hat, Lautaro den zweiten geschossen?
Tja, gute Frage. Es ist ja, normalerweise ist ja Çalhanoğlu nicht der Elferschütze von Inter. Und jetzt haben sie ihn da, vielleicht wegen hier, es ist jetzt deine, du hast ihn rausgeholt, es ist deine Gelegenheit hier im Derby und so weiter. Er hat ja gejubelt auch, und hatte das ja im September auch schon angekündigt in einem Interview, dass er es tun würde. Ich glaube, die Fans sind begeistert, auf jeden Fall. Die deutschen Milan-Tifosi bei Twitter waren sehr amused darüber. Ja, und beim zweiten war es dann wieder die normale Reihenfolge.
Tja.
Denke ich.
Vielleicht war sich Lautaro in der 11. auch noch nicht sicher genug, ja. Und dann eben schon. Ich meine, der war gar nicht so verkehrt geschossen, der zweite, den habt ihr gesehen. Er war halt flach, aber schon auch fest und nicht so unplatziert, aber den hat Tatarusanu schon ordentlich rausgekratzt.
So sieht's aus.
Also dann schaue ich mir die Szene vor dem ersten doch nochmal an. Jetzt Schande über mein Haupt, dass ich das noch nicht nachgeholt habe jetzt davor. Sorry an alle Zuhörenden. Aber ich habe wenig geschlafen. Hatte gestern Abend anderes zu tun, auch im Sportbereich, aber eben nicht im Fußballerischen. Whatever. Wenn Marius das so sagt, dann wird das schon so stimmen. Da ist mir beim VAR ganz oft, stellt sich halt mir die Frage, wenn du sagst, es ist irgendwie 2 Minuten unterbrochen, dann langweilt es mich so, dass er nicht einfach selber rausrennt kurz und sich das anguckt, weil das könnte er in den 2 Minuten auch machen. Und machen sie in Italien eigentlich teils eh noch öfter als in anderen Ligen, weil die Schiedsrichter auf dem Platz ja so eitel sind und das lieber selber entscheiden wollen, finde ich, macht ja zum Teil auch Sinn. Und beim Football gucken sie das sich auch in der Instant Review oft dann halt einfach der Hauptschiedsrichter schnell nochmal an. Aber naja, einiges geboten. Für Milan ist es jetzt im Übrigen wirklich 32 Punkte nach 12 Spielen, das hat man, seit es die 3-Punkte-Regel gibt, noch nie geschafft. Krasse Nummer.
Ja, und hinten raus, also zweite Halbzeit, ist das Spiel so ein bisschen erstmal abgeflacht. Also da ist dann so eine halbe Stunde lang eigentlich gar nichts passiert. Dann auch viele Wechsel, Dzeko und Barella mussten angeschlagen runter. Und ich weiß nicht, ob Inter sich dann, eigentlich können sie sich nicht mit dem Punkt zufrieden gegeben haben. So Milan Skriniar meinte nach dem Spiel auch noch, wir haben mal wieder dominiert und wir haben mal wieder 2 Punkte verschenkt in so einem wichtigen Spiel. Die Chancen nicht genutzt, also Lautaro hatte ja auch noch in der ersten Halbzeit. Also da hätten sie durchaus komfortabel zur Pause führen können. Aber hinten raus ist Milan dann halt nochmal so ab der 80. richtig stark aufgekommen. Da hatte dann Zlatan auch 1-2 Gelegenheiten, den man vorher im Spiel halt eigentlich gar nicht gesehen hat. Freistoß mal wieder, den Handanovic dann gut gehalten hat. Und Salemaker ist ja auch nochmal aus, weiß nicht, 22 Metern an Pfosten geknallt. Also Ah, da war dann nochmal richtig Feuer drin. Und dann so gesehen kann man auch sagen, dass das Unentschieden natürlich in Ordnung geht, weil beide halt nochmal so eine starke Phase hatten, in der sie ein Übergewicht an Chancen hatten. Ja, so zur Pause hätte Milan sich nicht beschweren können, wenn Inter irgendwie geführt hätte, und andersrum hätte Inter sich dann jetzt nicht beschweren können, wenn Milan da in den letzten 10 Minuten irgendwie doch noch das Tor macht.
Das ist so ein schönes Schlusswort, würde ich mal sagen. Weiter geht's für Inter dann am Samstag, den 20. Also, wie gesagt, Länderspiele sind 8:45 bei der Fiorentina. Danach fliegt man nach Madrid, um gegen Atletico zumindest noch die Europa League in Reichweite zu haben. Milan. Habe ich mir aufgeschrieben, dann geht's natürlich um Milan. Ich hatte erst nur Madrid gelesen, dachte, Realgruppe, so. Inter und Milan sind diese Saison meine Freunde, wenn es um Verwechslung geht. Also, Milan bei der Fiorentina und dann bei Atletico. Und ja, Inter dann zu Hause gegen Napoli und dann gegen Donetsk. Ich glaube, da kann man sogar schon den Einzug ins Achtelfinale klar machen, wenn ein paar Konstellationen zusammenpassen sollten. Wäre ja nicht so verkehrt. Lass uns mit Juventus gegen die Fiorentina weitermachen. Juve war so ein bisschen auf Königsklassenkur, könnte man sagen. Da 4. Sieg im 4. Spiel, 4-2 über Zenit. Schön mal das Achtelfinale gebucht bereits. Dybala mit einem Doppelpack. Ja, das sah hinten auch schon wieder nicht komplett sicher aus, aber eben irgendwie in Europa läuft. Und das ist ja auch
mal was. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man 4 vorne macht.
So ist es, so ist es. Alte Thomas-Schaf-Strategie.
Genau.
Fun Fact, jetzt vor dem Spiel gegen die Fiorentina, den ich gelesen hatte, dass Vlahovic in 2021, den habe ich gelesen, weil du ihn mir geschickt hast, ne? Richtig. Ich muss da schon noch ein bisschen die Lorbeeren teilen, auf jeden Fall. 25 Tore gemacht und der gesamte Juve-Sturm mit Morata, Chiesa und Dybala, klar, CR7 ist dann natürlich jetzt raus, ausschließlich mit 23 Treffern. Und dann im Spiel, anders als in der Champions League, war es auch vorne wieder relativ dünn, so von dem, was ich gesehen habe. Es ist ein 1-0-Sieg durch ein ganz, ganz spätes Tor von Cuadrado in der Nachspielzeit. Aber unheimlich wichtig und auch emotional gewesen. Klar, ist ja auch ein Spiel mit großer Brisanz, aber man hat sich da dann auf einmal wieder sehr, sehr schwer getan. Und die Fiorentina hatte zwischenzeitlich auch ganz gute Chancen. Also ich erinnere mich da an den Kopfball von Vlahovic zum Beispiel, den er knapp vorbeisetzt. Und man muss dann noch dazu sagen, dass die Fiorentina sich einen Platzverweis eingehandelt hat. Milenkovic hat sich eine gelbe in der 66. und dann nochmal in der 73. geholt. Und das macht dann in der Summe eben gelb-rot. Im Übrigen ist es der 8. Platzverweis im Kalenderjahr 2021 für Florenz. In Europas Top-Ligen hat bislang nur Lyon mehr Spieler vom Feld gestellt bekommen.
Oh.
Das ist auch auf jeden Fall eine Leistung.
Woran man arbeiten könnte.
Ja, finde ich auch. Ja, werde ich nicht schlau draus aus Juventus, ne? Du?
Nicht so richtig, wobei das dann ja jetzt wieder im Grunde genommen so ein typisches Juve-Ding war, ne? Also auch wenn man jetzt vielleicht offensiv das Spiel nicht dominiert hat, dann halt mit so einem späten Ding im Stile einer Spitzenmannschaft, ich weiß, dass ich das auch irgendwie jetzt schon in mehreren Folgen irgendwann mal gesagt habe, aber diese Phrase bemüht habe, naja, aber sie haben es halt gemacht. Und dadurch ist dann, also die Ansage oder der Rückzug, das Ritiro ins J-Hotel hat offenbar Früchte getragen. Ich denke mal, Allegri wird jetzt wieder ein bisschen entspannter in die kurze Pause gehen.
Das safe. War übrigens sein 200. Sieg als Juve-Trainer.
Stimmt.
Wettbewerbsübergreifend. Stimmt,
den habe ich mir auch aufgeschrieben. Auch dann ja quasi komplett neue Hintermannschaft, der sie angetreten sind, weil Chiellini sich beim Warmmachen irgendwie verletzt hat und Bonucci auch angeschlagen war, durfte Rugani neben De Ligt antreten. Ich weiß nicht, wann der zuletzt, also das letzte Mal für Juve gespielt hat. Ich hoffe nicht diese Saison, sonst wäre es blöd, aber. Und das hat eigentlich, also klar, Fiorentina hatte Chancen, Aber zumindest die Leistung der beiden Innenverteidiger hat meiner Meinung nach gestimmt. So wie ich das gesehen habe. Gerade auch, also De Ligt hat grundsätzlich das Duell gegen Vlahovic für sich entschieden.
Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall so.
Nicht nur, weil Vlahovic jetzt diesen einen Kopfball vorbeisetzt, sondern auch, weil er sonst halt im Spiel jetzt nicht so massiv viel stattgefunden hat. Also das war dann sonst, auch wenn Florenz Chancen hatte, viel wieder Saponara und eben aus dieser Riege an offensiven Mittelfeldspielern, sag ich mal.
Hm. Ja, stimmt, da hat Juve den auf jeden Fall so den Schneid abgekauft. Auf jeden Fall. Da hat man dann vielleicht auch, ja, gerade nach der Champions League-Woche, ja, gute Balance gefunden, auf jeden Fall. Ja. Ich finde halt, man hat sich dann zwischenzeitlich auch wieder, wobei das ist gegen Florenz auch gar nicht mal so einfach, eben nach vorne auch ab und an wieder schwer getan, sich allzu viele Chancen rauszuspielen, sage ich mal so.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Käse hatte noch diesen einen super krassen Lattenkracher.
Stimmt, stimmt.
Wenn das wenn der reingeht, dann ja, der Tor des Monats.
Ja, da hätte man die Abstimmung dann für beendet erklären können, in jedem Fall. Ja, krass. Bin sehr gespannt, wo der Weg von beiden Mannschaften noch hingeht in dieser Saison. Die stehen jetzt punktgleich mit 18 Zählern auf 8 beziehungsweise Platz 9. Florenz dann, wie gerade vorhin eben erwähnt, gegen Milan als nächstes und Juve dann samstags, den 20. November, das nochmal datumsmäßig für euch als Service, da ist dann wieder Spieltag nach den Länderkicks. Juve 18 Uhr bei Lazio an dem Samstag dann und die Woche drauf, oder da geht's dann ja nach London und gegen Chelsea um den Gruppensieg. Ist vielleicht auch nicht so unwichtig, wenn man relativ weit kommen will, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob dann nochmal neu gelost wird oder ob man auf jeden Fall gegen den Gruppenzweiten spielt. Wahrscheinlich schon.
Ich glaube, das ist aber so, ja.
Ja, wenn man da bei Chelsea nicht verliert, hätte man den ja, glaube ich, schon eingecashed. So gut wie.
Müsste. Wenn man dann nicht in Malmö auch noch, oder zu Hause gegen Malmö, ich weiß nicht.
Aber so gern ich Jondal Thomasson, der Trainer von Malmö, habe, das ist
Moisander teils, spielt auch, ne?
Hm? Moisander. Ja, genau. Aber das ist teils, muss man einfach sagen, auch wenn sie sich aufopferungsvoll kämpfen, nicht ihre Liga. Also da ist die Spanne zwischen Arm und Reich zu groß, auch auf jeden Fall. Das kann man da meistens ganz deutlich erkennen bei Duellen dieser Mannschaft.
Ja.
Nun gut. Das wäre es erstmal gewesen von den zwei Riesentop-Spielen und ich habe es ja schon gesagt, es wurde geliefert in dem Fall von Fabian. Wir haben ja gesagt, du wolltest ein Stadionerlebnis schicken, wo ist es? Jetzt ist es gekommen.
Hallo Mario, hallo Marius, liebe Serie Amore Community. Wie auch die Jungs von Stehplatzhelden.de habe ich letztes Wochenende voll und ganz im Zeichen der Serie A verbracht und habe mir die Spiele Atalanta Lazio und Inter Udinese angeschaut. Bei Atalanta gegen Lazio hatte ich auch einen schönen Platz in der alten Curva Sud mit bestem Blick auf die Città Alta und die neu gebaute Curva Nord des jetzigen Gewiss-Stadions, dass er früher Stadio Atleti Azzurri d'Italia hieß, ein viel schönerer Name. Naja, aber die Laziali hatten rund 250 Anhänger mit dabei, die auch relativ lautstark sich bemerkbar machten. Im Vorfeld des Spiels hatte ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht um die Stimmungssituation, jetzt gerade wegen des Auflösens der Curva Nord Bergamo. Aber abgesehen von fehlenden Bannern und Fahnen hat sich allerdings im Vergleich zu einem früheren Besuch von 2017 stimmungstechnisch nahezu nichts verändert. Gehen wir rein ins Spiel. Nach einem Tor von Pedro in der 18. Minute konnte Zapata in der ersten Minute der Nachspielzeit direkt ausgleichen, während ich dann auf mein Halbzeitbier gewartet habe in der Schlange. Ja, ein Bergamo wird tatsächlich richtiges Bier ausgeschenkt, konnte ich mir noch die Zeit vertreiben durch ein Halbzeitspektakel, welches sich am Gästeblock abgespielt hat. Da hatten sich Atalanta und Lazio-Fans ziemlich in die Haare bekommen, bewarfen sich auch mit Becher und bespuckten sich ordentlich, bis beide Lager dann von heranstürmenden Ordnern letztendlich zurückgedrängt wurden.
Das sind die Geschichten, die ich hören will, ey.
Dementsprechend aufgeheizt ging es dann auch in die zweite Halbzeit rein und Immobilis-Treffer in der 74. Minute brachte dann auch die letzten Lazio-Fans dazu, eben wirklich bitterkalten Sprühregen Ende Oktober in Bergamo ihre T-Shirts und Pullis auszuziehen. Alles hat letztendlich darauf hingedeutet, dass die Bergamaschi eine Niederlage einstecken werden. Die ersten Fans gingen auch in der 90. Minute schon gen Ausgang, als man aus der Kurve Nord Gegenstände in Richtung Pepe Reina fliegen sehen konnte und dieser dann auch zu Boden ging. Allerdings keine zwei Minuten später, die Lazio-Abwehr war noch ein bisschen durch den Wind, durch die Pepe Reina-Geschichte, konnte dann Martin de Roon in der 94. Minute den 2:2 Ausgleich schießen und das Stadion explodierte einfach komplett. Von der Spannung her hatte also Inter gegen Udinese am nächsten Tag definitiv Aufholbedarf. Im nahezu ausverkauften San Siro war Inter das ganze Spiel über deutlich überlegen und hätte auch gut und gerne durch zwei Chancen von Barella in der ersten Halbzeit in Führung sein können. Allerdings nahm sich Tuku Korea in der zweiten Halbzeit ein Herz und schoss Inter erst mit einer Einzelaktion in der 60. Minute in Führung und machte nach einem Assist von Dumfries in der 68. dann seinen Doppelpack perfekt. Zum Abschluss noch grundsätzlich ein Tipp für alle Liebhaberinnen und Liebhaber der Serie A, die ein Fußballwochenende in Italien planen. Haltet Ausschau nach den Terminierungen, wenn zum Beispiel Atalanta und Inter bzw. Milan jeweils an einem Samstag oder Sonntag spielen, lässt sich das perfekt und auch ohne Urlaub zu nehmen verbinden. In diesem Sinne, statemi bene und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Da war doch alles mit dabei, würde ich sagen.
Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank, Fabian.
Für uns wird es auch mal Zeit eigentlich irgendwann.
Ja.
Hier, Kollege Lars hat schon mal gefragt, ob wir irgendwann mal jetzt die Italienreise angehen sollen.
Unbedingt.
Wir müssen halt auch einfach mal anfangen, früher Sachen zu terminieren, ne?
Das kommt natürlich dazu.
Aber das wird wahrscheinlich
nicht passieren. Einen Plan habe ich mit meiner Kieler Connection. Anfang Dezember. Ja. Mal sehen, wenn es klappt. Wenn Corona nicht noch irgendwas macht.
Ja, wenn Corona nicht noch irgendwas macht. Mal schauen, was da noch so kommt, jetzt wenn es wieder kälter wird und dann auch in Italien kälter wird. Naja. Nee, aber danke, Fabian, auf jeden Fall. Also, und das gilt natürlich auch für euch. Das sind die, ne? Also, klar, wir nehmen auch immer gerne mit, so wie das Spiel gelaufen ist. Selbstverständlich, wenn das dann direkt nach dem Wochenende kommt, bevor wir aufzeichnen, noch besser. Aber das, was Fabian da eingepackt hat mit Tipps und Spucker und Schuckereien am Gästeblock und so, das sind die Eindrücke, die wir doch am Fernseher nicht mitverfolgen können. Das bekommen wir sehr, sehr gerne von euch zugeschickt. Also,
ich glaube, für nächste Folge, dann nach der Länderspielpause, hören wir noch mal was zum Derby vielleicht. Der Paul aus der Community war gestern im Stadion.
Habe ich auch gelesen. Ja. Bin ich auch sehr gespannt. Das ist dann vielleicht nochmal, ja, was nach der Pause so, ja, ein bisschen nochmal die Erinnerungen zurückholt an die Liga. Apropos Liga, Best of the Rest, lass mal schnell durchfliegen durch die sonstigen Spielchen, die wir hatten. Und ich würde mal sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Vor dem Mailander Derby hatte Napoli Hellas zu Gast. Napoli unter der Woche da übrigens 4:1 in Warschau gewonnen, obwohl Legia noch 1:0 zur Pause geführt hat. Napoli jetzt da in der Gruppe sogar auf Platz 1 von den Polen und, wobei, das habe ich mir aufgeschrieben, bevor ich geguckt habe, wie Leicester gespielt hat. Weiß ich es nicht. Whatever. Aber auf jeden Fall sieht's ganz gut aus mit dem Weiterkommen für Napoli. Gegen Hellas dann aber auch schneller Gegentreffer. 13. Natürlich Simeone. 9. Saisontor nach 12 Spieltagen.
Tja, aber
er hat noch nie ein Hellas-Spieler geschafft, zu dem Zeitpunkt so viele Tore zu schießen.
Ach krass. Ja, ich habe ja unter der Woche bei transfermarkt.de ein längeres Stück über Hellas geschrieben mit der Hilfe von unserem guten Freund Steffen von Mentalita Calcio. Das könnt ihr euch auf der Vereinsseite von Hellas findet ihr das auf jeden Fall noch im Newsblog. Und da hat er auch gesagt, dass diese Mittelstürmerqualität ja das ist, was Heller so in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall, wenn was gefehlt hat, dann das, so die Torchancenverwertung. Das hat auf jeden Fall gestimmt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dieser Assist. Antonin Barak, Fußballgott.
Antonin Barak ist ein sehr, sehr guter Fußballspieler, muss man sagen. Ja. Dem schaue ich sehr gerne zu. Auch mit seinen runtergelassenen Schienbeinschonern, das hat schon alles Stil. 5 Minuten danach, direkte Antwort, Giovanni Di Lorenzo. Es bleibt aber dann beim 1:1, obwohl Verona noch einen kleinen weiteren Rekord mitnimmt. Erstes Team in der 3-Punkte-Ära mit 2 Platzverweisen für eingewechselte Spieler. Besser und Kalinic können sich dann nochmal überlegen, wie sie so zu ihrem Beruf stehen. Nach der Länderspielpause warten für Napoli 2 Auswärtsspiele, vorhin schon mal kurz angesprochen, das erste bei Inter und dann in Moskau bei Spartak. Hellas empfängt in der Liga als nächstes Empoli.
Was sagen wir zum Diego-Trikot?
Ja, ist okay, aber ist jetzt nicht zwingend eins, wofür ich 100 Euro ausgeben würde.
Ich find's okay. Ich finde ein Gesicht auf meiner Plauze groß aufgedruckt schwierig.
Nee, würdest du dir nicht mein Gesicht tätowieren lassen?
Sogar? Deins schon, aber...
Ja, okay. Gut. Ebenfalls am frühen Sonntagabend Lazio gegen Salernitana. Da waren wir ja gespannt, was zwischen den zwei verbrüderten oder verschwesterten Clubs so passieren wird. Lazio unter der Woche im Übrigen Europa League bei Marseille 2:2. Tabellenzweite jetzt mit 5 Punkten. Liegt man 3 hinter Gala und 1 vor Marseille. Und Ciro Immobile in diesem Spiel mit seinem Treffer. Jetzt alleiniger Top-Torjäger der Laziali. 160. Tor in allen Wettbewerben hat er da gemacht und ist damit vorbeigezogen an Silvio Piola. Und klar, am Wochenende musste er natürlich auch nachlegen. Hat mal direkt den Führungstreffer erzielt beim 3:0 gegen Salernitana. So ist es nämlich ausgegangen. Die anderen 2 Tore erzielten Pedro und Luis Alberto. Immobile damit im Übrigen jetzt auch der erste Lazio-Spieler, der mindestens 10 Tore in 6 Spielzeiten in Folge erzielen konnte. Nicht so schlecht, das alles von Kollegen Ciro. Willst du was sagen zu dem Spiel?
Nö.
Okay.
Sarri hat angedeutet, dass er vielleicht bald verlängert.
Oh.
Also das ist ja dann entgegengesetzt zu dem, was ich auch vor 2 Wochen in meiner Solo-Show.
Ja, stimmt. Ja, wobei das bei ihm weiß man nie und bei Lazio weiß man auch nie, würde ich mal sagen. Man weiß auf jeden Fall, dass Salernitana am nächsten Spieltag dann gegen Sampdoria spielt. Lazio erst zu Hause gegen Juve und dann können sie eigentlich gemeinsam mit Napoli nach Moskau fliegen. Die Römer müssen aber gegen die Lokomotive ran.
Ist das am gleichen Tag?
Ist beides Europa League, oder?
Ja, weiß nicht, ob eins dann Mittwoch oder so schon stattfindet.
Ach so, vielleicht auch für 2 verschiedene.
Boah, Moskau ist auch so groß.
Moskau ist nicht klein auf jeden Fall. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die beide im gleichen Stadion spielen, wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Na, dann sollte das doch kein Problem darstellen. Udinese gegen Sassuolo haben wir 3:2 ausgegangen für Udinese. Fabiano Frattesi übrigens mit Tor und Eigentor. Das war es dazu auch schon. Udinese als nächstes bei Turin und Sassuolo empfängt Cagliari.
Udinese hat zum ersten Mal wieder nach 8 sieglosen Spielen gewonnen. Das
siehst du? Ja. Dafür bist du da. Ja. Sampdoria gegen Bologna. 2-1 Sieg für Arni. Und der macht auch das Siegtor, Astronautovic. Bologna mit 18 Punkten nach 12 Spielen. Also die waren zwischendurch ja echt, habe ich gedacht, oh, was passiert bei Bologna? Jetzt 18 Punkte nach 12 Spielen, so gut war man zuletzt in der Saison 2002-2003. Not so bad. Nach der Pause dann eben bei Sampdoria Kellerparty bei Salernitana, also Samp, huiuiui.
Ja, vielleicht, Ferrero hat ja letzte Woche noch gesagt, dass da Versa fest im Sattel sitzt. Mal sehen. Was soll in den nächsten 2 Wochen passiert. Beppe Jacchini entstaubt schon mal die Kappe.
Entstaubt schon mal die Sam-Kappen. Bologna empfängt Venezia und zu denen kommen wir als nächstes. Venezia gegen die Roma. Die Roma in der Europa Conference League, muss man auch sagen, keine richtige Revanche gegen Bodø Glimt, nur 2-2 nach dem 1-6 davor in Norwegen. Man ist jetzt trotzdem Zweiter vor Soria, ein Punkt hinter Bodø, ein vor den Ukrainern, genau, Soria, irgendwas aus,
ganz
aus der Ukraine. Ja, genau, so. Kommen wir zum Serie A-Spiel, was uns interessiert. 3-2 gewinnt der Aufsteiger. Sind in Führung gegangen durch Caldara, dann dreht die Roma noch vor der Pause auf, Shomurodov und Tammy Abraham mit dem 2-1 für AS. Dann aber nach der Pause Aramu und Okereke zum 3-2-Sieg für den Aufsteiger.
Das alles absolut nicht unverdient.
Ja,
also ich hatte vor dem Spiel mit Benny Zander, der das ja kommentiert hat für DAZN, telefoniert und meinte da schon, die stellen sich eher nicht hinten rein und wollen auch mitspielen, auch gegen eine Mannschaft wie die Roma. Und ich glaube, das haben sie ganz vernünftig gemacht.
Absolut. Und bei der Roma, die Mourinho-Magic vielleicht echt jetzt schon aufgebraucht. Und das wird dann doch eher sowas, wo wir gesagt haben, ja, entweder Hopp oder Top. Und das ist vielleicht doch eher Hopp. Kleiner Fact noch zu Mattia Aramu, dem Torschützen. Der hat jetzt in 4 Heimspielen in Folge getroffen. Der letzte Spieler, dem das für Venezia in der Serie A gelang, war 1999 Alvaro Recoba. Oh.
Ja.
Venezia fährt dann, wie gesagt, nach Bologna und bei der Roma nach der Pause Genua und dann zu Hause gegen Soria, Luhansk, whatever, I don't give a beep. Ja. So.
Ist so Venezia voll im Soll, oder?
Also Venezia ist voll im Soll. Ich 12 Zähler,
ich top.
Platz 15. Die Roma wird langsam aber sicher aus den Europapokalplätzen rausgereicht. So, nach Juve-Fiorentina gab es am Samstagabend noch Cagliari-Atalanta-Bergamo unter der Woche, mal wieder von CR7 besucht worden. Wieder sehr spät, ärgerlich, aber es ist theoretisch trotzdem noch alles drin in der Champions League.
Was hat Martin de Roon danach gesagt, nachdem er getwittert ist? Er ist ja der beste Social Media Account eines Fußballers überhaupt, so folgt dem. Nach dem Spiel gegen Lazio hat er geschrieben, Football is a simple game, 22 men chase a ball for 90 minutes and at the end Martin de Roon scores. Und dann hat er sich selbst retweetet nach dem United-Spiel, oh bloody Ronaldo.
Ja gut, das ist treffend. Das ist treffend. Gegen Cagliari gewinnt man 2-1, Pasalic mit dem frühen Tor, João Pedro zwischenzeitlich der Ausgleich und dann Zapata mit dem 2-1. Erwähnenswert an der Stelle noch 84 Tore in 2021 für Atalanta. Das ist genauso viel wie Man City und Inter. Nur die Bayern haben mehr.
Und das war der 200. Serie A-Sieg für Gasp.
Ah, und es war der 5. Sieg im 6. Auswärtsspiel.
Das auch.
Das hat man so auch noch zum Start nie hinbekommen in der Liga. Und Cagliari, ja, 4 Niederlagen in Folge, 6 Punkte, Tabellenletzter.
Ja, Mazzarri ist auch schon bald wieder weg, oder?
Ich glaube auch. Also, ich glaube, Iacchini hat einiges an Kappen im Sturm. Der weiß ja noch gar nicht, welche aus seinem Schrank holen soll.
Ja. Wer bietet mehr?
Ich habe noch zu bieten Samstagnachmittag, Spezia Torino, 1-0, Jacopo Sala.
Oder 58. HSV.
Ordentlich reingeschraubtes Tor. Ich wollte mir noch aufschreiben, wie lange es her ist. Ich glaube, zuletzt hat er ein Tor geschossen, 2015 in der Serie A. Aber war kein allzu unwichtiger Dreier für La Spezia. Und das erste Spiel des 12. Spieltags, Ich glaube, ich habe alle.
Sieht gut aus.
Fand bereits am Freitag statt. Empoli Platz 11 gegen Genua, Rang 17 davor. Und am Ende 2-2. Crescito bringt Genua in Führung.
Fünftes Saisontor schon für den Innenverteidiger Crescito. Ich meine, klar, es war ein Elfmeter.
Ja, gut,
und er schießt die Elfmeter. Aber ja. Trotzdem. Also.
Die Francesco und Zurkowski dann das Ding gedreht, erstmal für Empoli, aber später Ausgleich. Bianchi, 89. Ändert aber nichts daran, dass Ballardini jetzt zum 4. oder 5. Mal bei Genua entlassen worden ist. Mhm. Ich habe den Überblick verloren. Und der neue Coach, Andrei Shevchenko, ob er sich damit eingefallen hat, man weiß es nicht.
Ja, das wird... Was denkt ihr, Community? Ist Shevchenko im März noch Genua-Trainer?
Genau, könnt ihr mal eine Umfrage starten oder wir machen einen, das könnte man eigentlich noch als Special machen.
Er ist ja, also ich weiß nicht, seine Arbeit, glaube ich, für die Ukraine war ja aller Ehren wert, auch mit dem EM-Erfolg jetzt und so, ist aber halt natürlich, er hat noch nie einen Verein trainiert. Deswegen, tja, also es gibt bestimmt erstmal einen Effekt, so.
Ich glaube auch. Und ich muss auch sagen, ich finde dieses Jahr, ich sag ja Genua, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich sie hingetippt habe, aber so nach dem, was ich am Anfang der Saison zwischenzeitlich mal gesehen habe, und der Kader ist eigentlich gut genug für Platz 12 bis 14, sage ich mal. Also, und jetzt übernimmt er sie auf 17, auch schon wieder 5 oder 6 Spiele nicht gewonnen.
9.
Ah, mir werden nur die letzten 5 angezeigt. Ich habe gerade kurz gegambelt. Ja, stimmt, okay, macht Sinn, wenn sie erst 1 gewonnen haben in dieser Saison. Also da ist schon auch das Potenzial dafür da, dass er sich erstmal ein bisschen Lorbeeren abholen kann, sage ich mal.
Ja, das stimmt wohl. Auch noch ein netter Fact zu Ballardini neben seiner 5. Entlassung oder welche es war bei Genoa. Er hat noch nie eine Saison von Anfang bis Ende als Trainer überstanden, außer in seiner allerersten bei San Benedettese 2004-05.
Okay, krass.
Hat der Kollege auch nicht Francesco Di Noi, und den wir sonst immer zitieren, sondern ein anderer Francesco, bei Twitter geschrieben: "He has made a career of coming into safe clubs." Also der Mr. Feuerwehr, der Jörg Berger, ja, der Serie A.
Ja, Gott hab ihn selig.
Ja.
Wenn er sich in Nachbetrachtung jetzt nochmal sein letztes Spiel von Genua anschaut, Andrei Shevchenko, so in Vorbereitung auf das nächste Spiel dann. Gegen wen geht's das eigentlich? Hatte ich schon mal erwähnt. Ah, genau. Zu Hause gegen die Roma, und der Vollständigkeit halber Empoli, die schön auf Platz 11 mit 16 Punkten stehen, eben bei Verona zu Gast. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ja, da wird er auch gesehen haben, dass Empoli einen talentierten jungen Spieler hat. Und damit kommen wir zu Tutti Occhi Sul. Und zwar geht es diesmal, Marius, das ist mir gesagt, um Fabiano Parisi.
Genau.
Der ist in dem Spiel sogar eingewechselt worden.
Ja, und hat das Tor vorbereitet.
Ja, so.
Netter Vorschlag von Stefano, den ihr auch schon mal hier als ich mal gefehlt habe, hören durftet. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch Spieler habt, die gut in diese Kategorie reinpassen, haut sie auf jeden Fall raus, schreibt mir oder schreibt Mario oder schreibt an den Fumps, an die verschiedenen Fumps-Accounts auf den verschiedenen sozialen Medien. So. Ja, Fabiano Parisi. Mal wieder. Drei von 5 Spielern bisher in dieser Kategorie Außenverteidiger. Das kommt auf der linken defensiven Seite zum Einsatz, ist 2000er Jahrgang da, hat morgen Geburtstag, kommt aus Solofra in der Region Avellino, Jugend für Benevento gespielt, hat mit 17 für dann Avellino sein Viertligadebüt gegeben, Serie C dann auch mit 18, und ist 2020 für 450.000 Euro zu Empoli gewechselt, damals für einen Zweitligisten. Schon eine Summe, die nicht für jeden Spieler ausgegeben wird, sag ich mal, in der Serie B. Also da hat sich Empoli schon auf jeden Fall einiges versprochen. Und ich glaube, dass das für ihn auch ein sehr vernünftiger Schritt war, denn Empoli hat das in den letzten Jahren bewiesen. Also wer da alles so mehr oder weniger den Durchbruch in der ersten Liga geschafft hat: Rugani, Mario Rui, Saponara, Hisai, Di Lorenzo, Caputo, Benacer, Zielinski und so weiter und so fort. Da kann man es als junger Spieler schaffen. Jetzt hat er bisher nicht, also teilweise hat er letztes Jahr einen Stammplatz gehabt in der Serie B, hat sich da immer so ein bisschen mit Alexa Terzic abgewechselt, der von der Fiorentina ausgeliehen war. Jetzt hat man ihm quasi einen neuen Leihspieler vor die Nase gesetzt, und zwar Ricardo Marquisa von Sassuolo, den wer die U21-EM verfolgt hat, der hat ihn da auf jeden Fall für die Azzurrini spielen sehen. Und der ist bisher gesetzt, aber jetzt in den letzten drei Spielen durfte Parisi einmal von Anfang an und ran und wurde zweimal eingewechselt und hat eben jetzt auch das Tor von Zukowski vorbereitet. Im Sommer hatte man ihn schon mit Napoli in Verbindung gebracht, die ja beste Kontakte nach Empoli haben, da auch schon den ein oder anderen Spieler, den ich gerade aufgezählt habe, verpflichtet haben da. Und ja, mal sehen, wie Parisis Weg so weitergeht. Also ist auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten kann.
Ja, behaltet ihn mal im Auge. Vielen Dank, Marius. Das war Tutti Occhisul, und wie schon von Marius angesprochen, schickt gerne weitere Vorschläge. Und weil Marius das so toll gemacht hat, darf er jetzt, er hat schon die ganze Zeit drauf gewartet, uns erzählen, was in der Tipprunde passiert ist. Na?
Warte, ich öffne es kurz. Schlecht vorbereitet.
Spieltagssieg, hat er schon gesagt. Ich habe es hier vor mir. 38 Plätze gut gemacht. Junge, Junge, Junge.
Da kann man schon mal hier so einen kleinen Dab hier vor der Kamera.
Ja, ich habe es gesehen. Sah sehr gut aus, kann ich euch mitgeben. Tü-tü. Aber es ist wirklich beeindruckend, ne? Also 23 Punkte, 38 Ränge gut gemacht. Auf 27 stehst du jetzt. Unfassbar. Du warst davor irgendwas mit 80 oder Platz 70, ne? Könnte man jetzt im Kopf schon ausrechnen.
Also
ich gesagt habe, 38 gut gemacht.
Genau, 65 oder so nach dem Montagsspiel, was dann noch war. Und ja, nachdem es am Anfang der Saison eher so nach Abstiegskampf aussah, sich jetzt die Leute weiter vorne mal gefasst machen.
Ja, ich will nämlich mal gerade noch mal schauen. Juve Florenz komplett richtig getippt. Samp Bologna komplett richtig getippt. Also komplett Ergebnis richtig. Neapel Hellas komplett richtig getippt. Und das Derby auch richtig getippt. Das habe ich übrigens auch richtig getippt, muss man sagen. Das ist natürlich 23 Punkte. Wow. Ich habe 14 gemacht, das ist auch nicht so verkehrt. Meistens ist es so, ich habe 15 Ränge gut gemacht, aber stehe jetzt auf Platz 74 und muss jetzt wirklich mal abliefern in nächster Zeit.
Ja, wenn du noch auch so einen drin hast, dann siehst du ja, was möglich ist.
Ja, da geht einiges. No Pirlo, no Party, Stefano im Übrigen, der den Vorschlag geschickt hat, der grüßt von Rang 1. Punktgleich mit Simon.
Ein Experte. Marvin Duksch, was war da los?
Ja, ein bisschen abgerutscht. Der vielleicht in Nürnberg zu viel gefeiert.
Ja. Aber Moritz ist doch auch hier. Mit der Hälfte der Hinrunde auf Platz 3. 190 Zählern. Props dafür.
Ja, sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ich weiß, so ganz früh vor dem Spieltag zu tippen, immer keine schlechte Idee, aber vielleicht tragt ihr trotzdem mal was ein, bevor ihr es dann nach der Länderspielpause vergesst, denn da gibt es ja auch die Folge erst wieder, nachdem der Spieltag durch ist. Deswegen werden wir euch da nicht dran erinnern können. Vielleicht machen wir es einmal bei Twitter, aber das sind vielleicht auch nicht alle. Also die es hören, zumindest schon mal ein paar Zahlen eintragen. Jetzt nicht die schlechteste Idee, würde ich mal sagen.
Absolut.
Marius holt auch direkt das Handy raus.
Ich mach das schon. Nee, das ist aber eigentlich für den nächsten kurzen Programmpunkt.
Okay. Für den nächsten, ach so.
Flo hatte uns noch seine fünf Kumpanen für die Kneipenschlägerei.
Ah, richtig. Das, wen ihr mitnehmen würdet, wenn es in der Kneipe mal hoch hergeht, die Frage war oder die Aufgabe war, Spieler, deren Kampfstil dem Spielstil ähnlich ist. Hau raus, welche fünf nimmt er mit?
Vanja Milinkovic-Savic. Denn
ja,
das ist
eine sehr gute Wahl.
Ich zitiere einfach, er hat einfach über 2 Meter und 100 Kilogramm, der würde helfen. Ja, kann man so sagen. dann hat er Gianluca Mancini, der geht von Haus aus keiner Konfrontation aus dem Weg.
Mhm.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Amando Izzo, den du ja auch schon erwähnt hattest, ist ein bissiger Typ und man kann sich leicht ergoogeln, wo er aufgewachsen ist.
Okay.
Das ist, glaube ich, eines der notorischen Viertel in Neapel.
Okay.
Andrea Petagna, ähnlich wie Vanja, einfach der Maße wegen, aber auch wie Mancini scheut er keinen Gegnerkontakt. Aber der reibt sich gerne mal an Innenverteidigern auf. Das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Und als fünften Mann wird er dann noch Alexander Kolarov mitbringen, denn bei ihm reicht sein Blick.
Das ist richtig. Das ist richtig. Da nimmst du erstmal, da gehst du erstmal zwei Schritte zurück. Ja, sehr schön, sehr schön. Das war's auch schon wieder von Folge 12 nach dem 12. Spieltag und vor der Ligapause. Länderspiele. Guckt sie an, lasst es bleiben. Wie auch immer, bleibt uns aber auf jeden Fall gewogen. Stellt den Wecker, folgt, dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn dann die neue Episode nach dem nächsten, dem 13. Spieltag, dann reinkommt. Und, Marius, ich würde die Folge ganz gerne mit einer kleinen neuen Kategorie beenden. Machen so ein bisschen Spieler assoziieren immer. Oder irgendwas, was uns gerade in den Kopf schießt. Wenn du die Augen zumachst und ich sage, Andriy Schewtschenko, an welchen Spieler denkst du als nächstes?
Pippo Inzaghi.
Bei mir ist es Jiří Dudek. Schöne Grüße und bis bald.
Ciao, ciao.
Fums.